herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Ja, zu meiner Podcast-Folge nach dem großen Preis von Japan. Und ganz oben steht da am Ende Max Verstappen, der sich durchsetzen konnte gegen die beiden McLaren, Pinot, Lando Norris und Oscar Piastri. Aber ansonsten muss man sagen, es war zwar im gesamten Rennwochenende viel los, aber das Rennen, ja, verlief eher etwas langweilig, würde ich mal sagen. Das bestätigten ja auch die Fahrer im Nachhinein, dass es ja irgendwie ein einsames Rennen war für viele. Wir haben wenig Überholmanöver gesehen, es war sehr schwierig hinterherzufahren und auch strategisch ging so gut wie nichts, muss man fast sagen. Undercut war nicht sehr effektiv und es gab eben auch nur einen Stop, das heißt jetzt irgendwie auch keine Strategie. Spielchen, geht einer auf den One-Stopper, auf einen Zwei-Stopper oder sowas, das ja, blieb leider alles aus. Es war auch trocken, das heißt auch die Spannung hat gefehlt mit dem Regen. Ja, also die ist ja auch nicht immer am Start, aber trotzdem, ne? Deswegen, ja, Rennen ein bisschen schwierig, aber trotzdem hatten wir auf jeden Fall viele Sachen, die am Wochenende und dann irgendwie natürlich auch im Rennen passiert sind und überall. Das wollen wir natürlich jetzt auch sprechen. Und natürlich starten wir da auch direkt dann immer mit meinem Driver-Rating. Und wir fangen da an bei Platz 20 und der geht dieses Wochenende an Lance Stroll. Und nicht nur im Rennen letzter, sondern auch im Qualifying und auch jedes Mal, ja, so ein bisschen abgeschlagen, was kann man sagen. Und deswegen ist es für mich am Ende, für Lance Stroll, eine 3 von 10. Ich finde, er war auch wenig zu sehen, so im gesamten Rennverlauf. Das einzige Mal, wo ich ihn gesehen habe, ist, als er überrundet worden ist von Max Verstappen, Lando Norris und Oscar Piastri. Da hat er echt fair Platz gemacht. Das muss man ihm anrechnen, finde ich. Aber ansonsten, ja, ging sehr, sehr wenig, muss man sagen. Und deswegen ist es für mich an diesem Wochenende nur eine 3 von 10 für Lance Stroll. Weiter geht's mit Gabriel Bortoleto, der sich auch ein bisschen schwer tat. Man muss aber auch einfach festhalten, das Auto bei Sauber, es ist schwierig. Und das sieht man auch, finde ich, an Nico Hülkenberg, der sich auch echt schwer tut. Und deshalb, ja, er ist ein Rookie. Er hat jetzt keinen riesengroßen Fehler oder sowas eingebaut. Er hat, wie gesagt, wahrscheinlich von den Rookies das, ja, schlechteste Auto. Für mich ist es am Ende eine 6 von 10. Weiter geht's mit Esteban Ocon, der sich sehr, sehr schwer tat. Das ganze Wochenende über wurde vom Rookie von Olli Berman sowohl im Qualifying als auch im Rennen, ja, überholt bzw. geschlagen. Und deswegen ist es für mich eine 4 von 10 für Esteban Ocon für das Rennwochenende in Japan. Anschließend kommt der neue alte Racing Bull-Fahrer Liam Lawson. Ja, der wechselte ja von eben Red Bull. Es gab diesen Wechsel von Red Bull zu den Racing Bulls im Gegenzug Yuki Tsunoda an diesem Wochenende für Red Bull unterwegs. Und erstmal wurde Liam Lawson natürlich super nett empfangen von der Racing Bull Crew. Ich glaube, er hat sich da auf jeden Fall auch schon wieder ein Stückchen wohler dann gefühlt. Aber man hat gesehen, er tat sich schwer, auch gegen Isaac Hatcher. Ja, es hat so ein bisschen was gefehlt, was wir im letzten Jahr, finde ich, bei ihm einfach gesehen haben. So, ne, ich weiß nicht, so ein Instinkt, dass es wirklich, ja, dass es wirklich weit bringen kann. So, es war, ja, auch ein schwieriges Wochenende, glaube ich, für ihn. Aber er muss wahrscheinlich auch erstmal so ein bisschen wieder aufgebaut werden, nachdem er, ja, bei Red Bull dann doch sehr zu kämpfen hatte. Und deswegen, für mich ist es am Ende eine 6 von 10. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, was Liam Lawson jetzt in den nächsten beiden Rennen hier so abliefern kann in Bahrain und Saudi-Arabien. Vor allem, weil man ja echt sagen musste, Liam Lawson kannte ja die Strecke. Also er ist da ja schon sowohl in der Formel 1 gefahren einmal, als auch in der Superformula, die ja in Japan stattfindet. Dort ist er mehrfach in den Strecken rund um Japan gefahren und auch eben in Suzuka. Von daher, ja, war er von den Rookies her, wenn man jetzt den Rookies sieht, ja doch relativ erfahren, was diese Strecke eben angeht. Und dementsprechend hätte ich mir da ein bisschen mehr dann noch erwartet. Vor allem, wenn man sieht, was der Teamkollege geschafft hat, ne? Genau, das also zu Liam Lawson. Dann kommen wir zu unserer deutschen Hoffnung, zu Nico Hülkenberg. Ich habe gerade schon angesprochen, auch der tat sich relativ schwer, muss man sagen. Es ging einfach nicht wirklich nach vorne. Ich glaube, Nico Hülkenberg hätte sich sehr gerne Regen gewünscht am Sonntag, weil das wäre so seine einzige Chance gewesen. Für mich ist es eine 6 von 10. Also ähnliche Leistung finde ich wie Gabriel Bortoleto. Wie gesagt, Bortoleto mit diesem Rookie-Bonus sozusagen, finde ich, darf er sich dann doch noch ein bisschen mehr erlauben. Aber ja, Nico Hülkenberg auch. Also es war kein schlechtes Wochenende, aber es war jetzt auch nicht so, dass er irgendwo hervorstach, irgendwie in der Quali oder sowas. Und deswegen ist es für mich eine 6 von 10. Dann kommen wir zu Jack Doohan. Und ja, der hat ja erstmal für einen Coup gesorgt im zweiten freien Training. Genau, im zweiten freien Training. Ja, hatte er einen heftigen Crash in Turn 1, war es, glaube ich, ne? Turn 1. Also wirklich einen heftigen Crash. Und da ging es ja wirklich heiß her, wie kam es jetzt zu dem Crash und alles. Am Ende soll er wohl in der Simulation gesehen haben, dass es möglich ist, mit DRS durch Turn 1 zu fahren. Weil man tatsächlich das DRS, also es funktioniert ja so, man dürfte theoretisch, also das DRS dürfte theoretisch bis zur Kurve oder nach der Kurve sozusagen so aufbleiben. Also die Linie ist ein bisschen weiter versetzt. Dadurch, dass man aber ja in diese Kurve fährt und bremsen muss, wird das DRS ja gleichzeitig geschlossen beim Bremsvorgang eben. Und ja, das, ja, Jack Doohan hat, wie gesagt, in der Simulation sowas gesehen und ja, er wollte das dann ausprobieren. So ist zumindestens jetzt, was so rausgekommen ist übers Wochenende. Ja, das hat aber bekanntermaßen nicht funktioniert und er ist heftigst gecrashed. Das Auto war wirklich komplett im Eimer. Und ja, also es wirkt so ein bisschen verzweifelt, finde ich. Also er war irgendwie so in der Verzweiflung, dass er sowas Neues ausprobieren musste, was noch kein anderer Fahrer irgendwie vorher richtig so getestet hat. Und es ging ziemlich nach hinten los und er muss, glaube ich, da jetzt echt aufpassen, auch im Rennen. Er war zwischenzeitlich mal nah dran an Pierre Gasly, da sollte er sogar vorbeigelassen werden, aber am Ende kommt er dann trotzdem hinter Pierre Gasly ins Ziel und dann auch noch deutlich, weil sogar noch Carlos Sainz dazwischen war. Also, ja, schwierig für Jack Doohan. Ich bin gespannt, wie lange er sich noch halten kann. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er jetzt vielleicht noch diese zwei Rennen eben hat, sich zu beweisen, dadurch, dass es eben auch ein Tripleheader ist und ja, die Zeit einfach schnell vorbeigeht. Aber ich glaube, danach, wenn er so die Leistung bringt, wie er sie jetzt bringt, könnte es ein bisschen schwierig werden. Also er muss sich auf jeden Fall jetzt auch mal anstrengen. Für mich an diesem Wochenende eine 4 von 10, weil ja, dieser Crash, der wäre dann vermeidbar gewesen und wie gesagt im Rennen auch eher schwierig. Dann, wie schon angesprochen, geht es weiter mit Carlos Sainz. Carlos Sainz tut sich auch weiterhin relativ schwer gegen Alex Albon. Albon ja erneut mit Punkten. Bei Carlos Sainz, ja, irgendwie eine schwierige Nummer. Es gab dann auch noch die Strafversetzung durch, das war, glaube ich, die Behinderung, ne? Von Lewis Hamilton war es, glaube ich. Genau, und ja, deswegen auch für Carlos Sainz ein etwas schwierigeres Wochenende. Für mich ist es tatsächlich eine 6 von 10 für den Spanier. Genau. Dann kommen wir zu Pierre Gasly. Ja, mit dem Alpine. Es geht einfach nicht so viel nach vorne. Trotzdem macht er im Vergleich ja dann zu Jack Doohan den besseren Job. Auch im Qualifying und ja, für mich ist es eine 7 von 10. Es war jetzt kein riesengroßer Fehler oder sowas dabei, aber es war jetzt auch nicht so ein Top-Moment. Deswegen für mich eine 7 von 10. Dann kommen wir zu Yuki Tsunoda. Und ja, der war bei seinem Heim-Grand Prix das erste Mal dann im Red Bull eben unterwegs für Red Bull an einem offiziellen Formel-1-Rennwochenende. Und erstmal muss ich sagen, hatte mich sehr überrascht, weil er ja erstmal sehr gut mithalten konnte mit Max Verstappen. Sowohl in den Trainingssessions als auch in Q1 war er nah dran. Oder sagen wir mal so nah dran, dass wie es Red Bull sozusagen fordert. Ja, in Q2 hatte er dann Fehler drin, er kam aus dem Rhythmus und ja, kommt sich dann nicht ins Q3 retten. Und eben auch im Rennen war es eher eine schwierigere Nummer. Das könnte eben aber auch, wie gesagt, daran liegen, dass Überholen einfach echt schwer war. Und ja, hinterherfahren und alles, das ist kaum, ne, möglich war. Und man muss sich natürlich auch sagen, Max Verstappen hat wahrscheinlich an diesem Wochenende wirklich alles aus diesem Red Bull gequetscht. Und dann natürlich auch noch mit seiner fahrerischen Klasse überzeugt. Also für Yuki Tsunoda dann auch nicht leichter, wirklich dann so gegenzuhalten, sage ich mal. Ja, für mich ist es eine 7 von 10. Ich finde, er hat es auf jeden Fall einen guten Schritt nach vorne gemacht und ich glaube, er kann da auf jeden Fall drauf aufbauen. Und ja, deswegen für mich eine 7 von 10. So, dann zum letzten Platz außerhalb der Punkte, Platz 11, der geht an diesem Rennwochenende an Fernando Alonso. Für mich ist es für ihn so eine 6 bis 7 von 10. Mir fehlt auch irgendwie immer noch so da so ein bisschen dieses Special, so ein Special Moment. Vor allen Dingen hat er auch eine rote Flagge im Training ausgelöst, wo man eigentlich von ihm auch nicht unbedingt so kennt. Ja, es ist weiterhin schwierig mit Aston Martin. Die tun sich extrem schwer. Ja, bei Lance Stroll haben wir es gesehen, aber auch Fernando Alonso tut sich sehr schwer und deswegen, wie gesagt, für mich so eine 6 bis 7 von 10. So, und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit der Top 10. Und da kommen wir zu einer sehr, ja, schönen Überraschung, würde ich fast sagen, denn Oli Bearman konnte Punkte holen oder einen Punkt holen für das Haas-Team. Und ich finde, das hat er echt stark gemacht, denn der Haas ist definitiv kein super Auto gewesen, würde ich mal sagen, an dem Wochenende. Also wir sehen es ja auch am Teamkollegen Esteban Ocon, der sich sehr schwer tat. Aber Oli Bearman konnte sich richtig gut durchsetzen. Ich fand vor allen Dingen im Qualifying hat er so ein paar ja, sehr schöne Runden da gezaubert und vor allen Dingen dann, ja, eben, dass er ins Q3 gekommen ist. Also richtig starke Leistung. Er konnte sich dann im Rennen auch durchsetzen. Klar, dadurch, dass man nicht so gut überholen hat, konnte, war nicht so ganz viel Druck auf dem Kessel für ihn. Aber trotzdem finde ich, man muss es ja erstmal schaffen, fehlerfrei da wirklich so durch den Grand Prix zu kommen als Rookie und dann auch mit einem, ja, unterlegeneren Auto vermutlich. Und deswegen finde ich das auf jeden Fall eine starke Leistung und Oli Bearman definitiv deswegen eine 10 von 10 von mir. Und ähnlich sieht es dann auch aus bei Alex Albon. Der Williams auf jeden Fall auch nicht. Also klar, ein gutes Auto so nicht, aber natürlich jetzt auch kein McLaren oder Ferrari, ne? Und dafür finde ich auch von Alex Albon wieder einen richtig sauberen Job, Teamkollege geschlagen und ja, keine Fehler gemacht. Und deswegen für mich auch an diesem Wochenende für Alex Albon eine 10 von 10. Und dann kommen wir zum, ja, nächsten Rookie, zu Isa Katja, der ja im Qualifying mit Problemen zu kämpfen hatte bezüglich der Sitzposition und da er sich echt schwer tat, vor allem in Q1, aber am Ende konnte er das Ruder rumreißen, er hat es ins Q3 geschafft und konnte seinen Platz dann auch verteidigen, holt Punkte für die Racing Bulls und ja, ich finde es auf jeden Fall richtig stark von ihm, hat er richtig gut gemacht und deswegen für mich natürlich auf jeden Fall auch eine 10 von 10. Dann geht's weiter, so ein bisschen mit den Ferrari-Pleiten. Lewis Hamilton nämlich eben nur auf Platz 7 am Ende und ja, auch er tat sich an diesem Rennwochenende sehr schwer. Qualifikation auch hier nur Platz 8 geholt und für mich ist es tatsächlich eine 6 von 10. Er ist auf einer alternativen Strategie oder ist eine alternative Strategie gefahren mit den harten Reifen, aber ich finde, das war einfach zu wenig und deswegen ist es für mich eben nur eine 6 von 10. Dann geht es weiter mit Mercedes, Kimi Antonelli und George Russell jeweils. Genau. Ich muss sagen, ich habe mir von Mercedes an diesem Wochenende ein bisschen mehr erwartet. Ich finde, sie sind ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Auch George Russell, das sah ja teilweise im ersten Training echt gut aus, aber dann haben sie dieses Momentum so ein bisschen verloren übers Wochenende, finde ich. Für mich tatsächlich bei beiden Fahrern eine 8 von 10. Also an sich George Russell eben ein bisschen stärker über das Wochenende hinweg. Ne, war in beiden Sessions, Qualifying und Rennen, die 10 vor seinem Teamkollegen. Aber ich finde, dass Antonelli eben auch einen guten Job gemacht hat, vor allem als Rookie. Ne? Direkt hinter dem Teamkollegen angekommen, ja, eigentlich auch keine Fehler gehabt, Führungsrunden gesammelt und deswegen, ja, für mich beide eine 8 von 10. Weiter geht's mit Charles Leclerc. Da habe ich viele, also viele sagen ja, er hat eben ja dieses Maximum sozusagen rausgeholt mit Ferrari und das ist wahrscheinlich auch möglich, aber, oder. Ne, ist wahrscheinlich auch wahr. Ich finde aber einfach, dass es aktuell von Ferrari einfach viel zu wenig ist. Also ja, ich muss sagen, Ferrari momentan fast mit die Enttäuschung der Saison. Man hat noch kein einziges Podium im Rennen geholt. Klar, man hatte das Podium oder den Sprintsieg von Lewis Hamilton in China. Ja, aber am Ende sind die dicken Punkte im Rennen und nicht im Sprint. Und deswegen muss ich sagen, Ferrari, ja, irgendwie momentan ein bisschen hinterherhängt, auch wenn Charles Leclerc jetzt die beiden Mercedes schlagen konnte. Für mich ist es aber tatsächlich am Wochenende nur so eine 7 bis 8 von 10 dann für Charles Leclerc. Also wie gesagt, es war jetzt nichts, kein großer Fehler oder sowas dabei, aber ja, es war irgendwie auch nicht so viel Überzeugendes dabei. Deswegen so eine 7 bis 8 von 10 für mich.
Dann geht's weiter mit Oscar Piastri und eigentlich auch gleichzeitig Lando Norris, die sich an diesem Wochenende, finde ich persönlich, nicht viel irgendwie was getan haben. Also im Qualifying war Lando Norris ein Tickchen schneller und am Ende ist er vor Oscar Piastri auch ins Ziel gekommen im Rennen. Zwischendurch war Oscar Piastri mal schneller. Da ging dann auch mal so eine Diskussion los, darf er irgendwie schneller oder sowas, aber oder beziehungsweise darf er vorbeifahren. Aber es gab auch Momente, wo Lando Norris wieder ein bisschen schneller unterwegs war. Deswegen, die haben sich nicht viel, finde ich, gegeben. Aber am Ende muss man sagen, war es ein bisschen zu wenig. Sie sind schon unter den Erwartungen geblieben, kamen im Qualifying nicht vorbei und konnten auch kaum Attacken gegen Max Verstappen im Rennen setzen. Auch strategisch, muss ich sagen, war das von McLaren irgendwie nicht so ganz toll, finde ich, gelöst. Also gleichzeitig mit Max Verstappen reinzukommen und dann auch noch aufs Gras zu fahren, finde ich, war jetzt nicht die beste Strategie. Bin ich ehrlich. Also ich glaube, da hätte man dann irgendwas machen müssen, was einfach so ein bisschen entgegengesetzt gewesen wäre. Entweder früher oder später reinholen. Wir haben gesehen, später reinzuholen hat jetzt nicht so einen Riesenunterschied gemacht. Wir haben es bei Kimi Antonelli gesehen. Der konnte noch ganz gut aufholen. Natürlich, Problem wäre wieder gewesen, hätte er noch überholen müssen. Das wäre dann auf jeden Fall schwieriger gewesen. Aber ja, genau, so kam es dann dazu. Also beide schaden sich dann am Ende ein bisschen schwer. Es war jetzt kein komplett schlechtes Wochenende, aber es war jetzt auch kein Top-Wochenende. Für mich ist es auch bei beiden so eine 7 von 10, vielleicht eine 8 von 10, wenn man noch überlegt. Aber ja, genau, das also so dazu. Ja, und dann kommen wir zum Sieger des Rennens, zu Max Verstappen. Und ich glaube, das ist ziemlich klar, was er bekommt. Natürlich eine, ja, 10 von 10. Keine Fehler gemacht. Wirklich das komplette Maximum aus diesem Auto rausgeholt. Und ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht viel zu diskutieren. Dann auf jeden Fall eine 10 von 10. Ja, und genau, über Max Verstappen wollen wir natürlich auch noch etwas jetzt sprechen. Und natürlich auch so ein bisschen über die beiden McLaren-Piloten. Also, denn ja, McLaren macht sich irgendwie so ein bisschen das Leben selbst schwer. Verstappen hatte eben keine Fehler im Rennwochenende und hatte eben wirklich 100% Performance gezeigt. Und bei McLaren war es irgendwie ein bisschen schwierig. Also Thema Strategie habe ich gerade schon angesprochen. Undercut, Overcut hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Dann hatten sie auch wieder die Diskussion teamintern, geht Oscar Piastri jetzt an Lando Norris vorbei? Sie haben es am Ende nicht gemacht. Ich finde, auf der einen Seite, klar, man hätte ihn vorbeilassen können, Oscar Piastri umschauen, ob man Max Verstappen kriegt. Auf der anderen Seite muss man halt irgendwie auch so fair, finde ich, sein und einfach sagen, Lando Norris war im Qualifying stärker. Er war im Rennen die ganze Zeit vor Oscar Piastri und beide kämpfen um die WM. Und dann zu sagen, per Teamorder, wirklich zu sagen, du gehst jetzt an ihm vorbei, finde ich auch echt schwierig. Vor allen Dingen, wenn eben Oscar Piastri und Max Verstappen auch nicht mehr bekommen hätte, dann hätte McLaren auch die Fahrer-WM-Führung abgegeben an Max Verstappen, wenn er dann gesiegt hätte und Lando Norris nur auf Platz 3 gewesen wäre. Weil dann, weil momentan ist der Punkteabstand zwischen Lando Norris und Max Verstappen beträgt nur ein Punkt. Und hätte Lando Norris weniger Punkte geholt und Max Verstappen die volle 25 trotzdem, dann wäre auch die Fahrer-WM-Führung, wäre man dann auch los gewesen. Was glaube ich psychologisch gesehen auch nicht so schlau gewesen wäre. Deswegen, ja, am Ende, wie gesagt, eine schwierige Sache, eine schwierige Nummer, aber ich glaube, McLaren muss da noch so ein bisschen souveräner werden in ihren Entscheidungen und dann wirklich auch klipp und klar direkt sagen, das erste Mal, wenn unser Piastri hört, so, nee, wir halten jetzt erstmal die Position oder keine Ahnung, fahr aus eigener Kraft dann vorbei. Wenn du vorbei kannst, darfst du vorbei und du sauber vorbeikommst, sowas, ne? Ja, also das muss man dann auf jeden Fall nochmal schauen. Ansonsten, ja, wie schon gesagt, Rennen eher so ein bisschen langweilig. Es war so ein bisschen taktieren, aber ja, auch die Fahrer, wie gesagt, waren irgendwie viel so alleine unterwegs. Hinterherfahren war sehr schwierig. Das lag an mehreren Sachen. Es gab einen neuen Asphalt, dadurch war der Reifenabbau nicht so stark. Genau, in Turn 1 der Reifenabbau. Wetter wurde, kam auch nicht so wie erwartet. Also es war vorher nass, aber dann im Rennen nicht mehr. Und ja, dadurch, das neue Asphalt, durch die S ist es echt schwer, mit der verwirbelten Luft einem Auto zu folgen und am Ende war man dann meistens nicht nah dran genug. Und dementsprechend haben wir dann auch eben kaum Überholmanöver gesehen, was natürlich ein bisschen schade war, weil dadurch die Spannung halt echt so ein bisschen verloren ging. Ja, aber an diesem Wochenende geht es dann ja, wie gerade schon mal angesprochen, direkt weiter mit der Formel 1. Es geht nach Bahrain und darüber wollen wir natürlich jetzt auch noch ganz kurz sprechen, bevor wir dann zum Ende kommen. Also, wie gesagt, Bahrain ist eine Strecke, die eigentlich mittlerweile jeder Fahrer kennt, vor allen Dingen, weil eben auch die Tests bereits in dieser Saison dort stattgefunden haben. Das bedeutet natürlich vor allem eins, die Teams haben super viele Daten. Das einzige Problem ist so ein bisschen Thema Wetter, denn als wir bei den Tests in Bahrain waren, war es kalt, regnerisch und windig. Und an diesem Wochenende, laut Weltwetterbericht Anfang der Woche, haben wir das komplette Gegenteil. Eigentlich Bahrain typisch, viel Sonne und vor allen Dingen hohe Temperaturen, um die 30 Grad. Und das bedeutet, dass die Streckentemperatur dann ja nochmal höher wird. Man fährt zwar ein bisschen im Dunkeln, also Flutlicht. Das heißt, die direkte Sonneneinstrahlung auf die Strecke wird nicht mehr vorhanden sein. Aber natürlich wird trotzdem eben die Strecke sehr warm werden und sehr heiß sein. Und das könnte natürlich wieder Spannung so ein bisschen mit reinbringen, beziehungsweise aber auch eventuell eine McLaren-Dominanz, wenn es um Thema Reifenabbau ging. Weil das war jetzt, wie gesagt, in Japan nicht so das Thema. Und das ist halt aber auch die Stärke des McLarens, dass man gut mit den Reifen umgehen kann, aber wenn man das gar nicht unbedingt muss, sage ich mal, weil die Strecke es nicht hergibt, dann kann man diesen Vorteil natürlich auch nicht so ausspielen, wie beispielsweise schon Oscar Piastri das in China gelang. Ne? Und genau, sonst noch ein bisschen was zur Strecke, also ne, circa 5,4 Kilometer lang, 15 Kurven. Und Thema ist natürlich auch noch, wir sind in der Wüste, Thema Sand könnte auch noch was werden auf der Strecke. Und ja, also ich glaube, wir können uns auf jeden Fall darauf freuen. Viele spannende Fragen, die weiterhin offen bleiben. Wie gesagt, eine Strecke, die viele kennen. Ich glaube aber trotzdem, dass es echt interessant wird, weil eigentlich, muss man sagen, ist Bahrain jetzt kein McLaren-Pflaster. Also oft war ja in den letzten Jahren das Rennen in Bahrain, das Auftaktrennen, und da tat sich McLaren echt extrem schwer teilweise. Da war eher so Red Bull und Ferrari weiter vorne. Deswegen bin ich mal gespannt, ob Ferrari vielleicht auch zurückschlagen kann. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Genau, ich würde sagen, wir kommen dann noch eben zu meinen Tipps fürs Wochenende. Und da starten wir dann einmal mit Platz 3. Ich habe jetzt einfach mal, dass Platz 3 an Lando Norris geht. Wie gesagt, ich glaube, ist jetzt nicht so eine typische McLaren-Lando-Norris-Strecke. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Platz 3 für Lando Norris. Platz 2 könnte an Max Verstappen gehen. Würde dann auch bedeuten, dass er die Führung übernehmen würde. Außer wenn ich jetzt sage, Platz 1 Oscar Piastri, weil ich weiß nicht ganz genau, wie viele Punkte Oscar Piastri hinter Max Verstappen ist. Aber ich glaube nicht so knapp. Deswegen würde Max Verstappen dann theoretisch nach meinen Tippen die WM-Führung übernehmen. Aber wie gesagt, ich tue mich diese Saison echt schwer, was Tippen angeht, weil es kann auch sein, dass Ferrari wirklich auf einmal jetzt in Bahrain wieder am Start ist. Es kann auch sein, dass McLaren aufgrund der Temperaturen dann doch dominanter ist und Oscar Piastri und Lando Norris den Sieg unter sich ausmachen. Ja, also wie gesagt, erstmal Norris, Verstappen, Piastri auf 1 dann, aber alles offen, ne? Mercedes, glaube ich, könnte auf jeden Fall auch noch ein Wörtchen mitsprechen, ist ja auch aktuell Platz 2 in der Konstrukteurswertung. Beide Fahrer holen gute Punkte und deswegen, ja, glaube ich, können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Und damit würde ich sagen, kommen wir dann eben langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr mit am Start wart. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem großen Preis von Bahrain. Bis dahin. Tschüss.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.